Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nächsten Matchup-Folge. Wir sprechen heute über das Matchup Kelten gegen Maia, a.k.a. ich habe letztens ein Spiel gewonnen als die Kelten gegen Maia.
Ja, und wie war's?
Es war toll. Ich habe dominiert und festgestellt, die Kelten können ja doch was. Also, oder ich kann mit den Kelten doch was, wenn ich so ein glückliches Matchup bekomme. Und deswegen habe ich gedacht, komm, darüber müssen wir mal sprechen. Und dann hast du auch noch gemeint, so, ja, jetzt bist du ja da drin, komm, jetzt machen wir das. Und jetzt sitzen wir hier und sprechen über dieses Matchup, a.k.a. meinen Sieg. Das möchte ich nochmal betonen.
Ja, eigentlich möchte Christian einfach nur jetzt mal eine halbe Stunde sich nehmen, um drüber zu reden, dass er 1v1 gespielt und auch noch gewonnen hat. Und wir müssen das jetzt irgendwie in eins unserer Formate quetschen. Das ist, was hier geschieht.
Genau, es kommt ja jetzt nicht so oft vor, dass ich gewinne. Ich finde, das kann man auch mal zelebrieren.
Ja, mit welcher Einstellung bist du denn da reingegangen? Also
jetzt Scheiße, ist es, ja, mein Gegner hat Maia gepickt.
Genau, weil jetzt ist es ja eigentlich so, dass Kelten nicht unbedingt eine der besten Sifs sind für Arabia 1v1. Das Gegenteil kann man von Maia behaupten. Und je nachdem, wie gut man jetzt informiert ist, wie sicher man sich fühlt, ist das jetzt vielleicht nicht direkt die erste Idee zu sagen, oh, das ist aber schön.
Nee, überhaupt nicht. Also der Hintergrund ist, warum ich überhaupt Kelten hatte, war, wir hatten ja vor kurzem unseren Kelten-Podcast und ich hatte in Vorbereitung dessen gedacht, komm, spieß mal ein bisschen Kelten auf der Rangliste, um so ein Feeling für die zu kriegen. A.k.a. ein bisschen Elo zu verlieren.
Ja, damit bist du gescheitert.
Ja, damit bin ich tatsächlich gescheitert. Und dann habe ich halt Kelten bekommen, ausgerechnet gegen Maia-Picker. Und ich hatte, wie das halt mir so eigen ist, am Anfang gar keine richtige Vorstellung davon. Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Matchup, weil ich so schlecht in diesen, naja, Late Game, wie sieht das dann aus, Vorstellung bin. Und dann war noch ein Maia-Picker da und Maia ist halt eine gefürchtete Zivilisation für mich. Ich habe sowieso Angst vor Leuten, die Archer-Sifs picken auf der Rangliste. Und wenn sie auch noch Maia picken, dann denke ich mir halt, alles klar, das ist wahrscheinlich Anfang Castle Age vorbei, weil ich einfach nicht mithalten werde. Und dann habe ich mir überlegt, wie gehe ich denn da jetzt dran? Was würde denn Felix zu mir sagen, ne? wenn das jetzt eine Matchup-Diskussion wäre? Was können denn die Kelten? Und dann habe ich gedacht, naja gut, Archer können sie nicht. Kavallerie können sie auch nicht so richtig. Infanterie ist doch hammergut bei Kelten. Am Moment, Maia. Maia ist da ziemlich gut dagegen. Siege, das ist, was ich machen sollte. Und im Zweifel gibt's da ja noch den Hoang. Und das ist so ein bisschen der Gameplan gewesen, mit dem ich in das Spiel gegangen bin.
Ja, gar kein schlechter Gameplan an sich. Also die Gedanken grundsätzlich sind ja schon mal genau die richtigen. Dass Maia jetzt vielleicht mit Siege eher ein Problem kriegen könnten, was Kelten ja auch besonders gut können. Dass Maia sich ja sehr stark im Early Game auch auf ihre Archer verlassen und die ja sehr gut von Belagerungswaffen gekontert werden können. Und den Maia selbst fehlt ja so ein bisschen, na, nicht unbedingt komplett die Antwort auf Belagerungswaffen, aber gegen eine Zivilisation wie die Kelten können sie sich da durchaus schwer tun, weil die Maia ja die einzige von den Meso-Zivilisationen sind, die kein Redemption bekommen. Und das ist ja schon mal immer ein guter Konter gegen gerade Mangen, dass man die einfach konvertiert und dann die anderen Mangen mit den ehemals eigenen abschießt. Aber das können die Maia nicht. Stattdessen müssen sie Eagles spielen, wo ich auch immer wieder fasziniert bin, wie absurd viel Bonusschaden die gegen Belagerungswaffen machen, wo so ein Eagle dann auf eine Mange zurennt und auf einmal klappt die in sich zusammen.
Ja.
Das Problem dabei ist nur, dass ja die Infanterie von den Kelten geschwindigkeitstechnisch hinter den Eagles noch halbwegs herkommt, anders als bei anderen Zivilisationen. Und ja, die Infanterie ordentlichen Bonus-Damage gegen Eagles wiederum macht und man damit die Belagerungswaffen ziemlich gut schützen kann. Und das sorgt einfach dafür, dass den Maia so ein bisschen aus der Distanz die Optionen fehlen, um dagegen vorzugehen.
Mhm.
Da steht man da mit den Archern, ist total am Micro und muss aufpassen, dass man keinen einzelnen Schuss von den Mangen kassiert. Und der Keltenspieler muss eigentlich nur darauf aufpassen, dass um jede Mange immer ein bisschen Infanterie drumherum steht.
Ja, also es ist trotzdem noch eine sehr schwierige Situation, glaube ich, für den Kelten, weil das ja etwas ist, das vor allem in der Ritterzeit
ne,
stark ist und wo ihre Stärken dann herauskommen. Und die Frage ist, schafft es der Maia-Spieler nicht schon vorher einfach den Kelten zu vernichten? Wenn wir so einen Blick mal auf die Zivilisation werfen, stellen wir nämlich fest, dass die Maia tatsächlich mit einer stärkeren Ico ins Spiel starten als die Kelten, dadurch, dass sie einfach einen Dorfbewohner mehr haben. Ne? Also dieser eine Dorfbewohner mehr macht schon ordentlich was aus, selbst bei dem Holzbonus, den die Kelten auf ihrer Seite haben.
Was man auch bei der Ico nicht vernachlässigen darf, ist die länger haltenden Ressourcen von den Maya, die alles effizienter gestalten. Die starten dadurch ja auch faktisch mit einfach mehr Nahrung aus dem Dark Age, weil das alles länger hält. Und dadurch ist die Maya-Eco halt ja am Anfang super stark, weil die Kelten sowieso noch nicht so viel auf Holz haben. Das heißt, dieser Bonus bringt noch gar nicht so viel. Und dazu kommt bei den Maya, dass sie bereits im Feudal Age halt eine starke und günstigere Option haben. Was bedeutet, dass die Kelten in der Feudalzeit eigentlich überhaupt keine Optionen haben gegen Maya. Weil Scouts öffnen gegen Meso fühlt sich eigentlich sowieso selten gut an. Und Kelten kriegen dann nicht mal Bloodlines, wenn sie irgendwie dabei bleiben wollen würden. Und ja, selbst Archer gehen ist irgendwie auch einfach die schwächere Option gegen Maya, weswegen man wahrscheinlich sehr schnell in die Defensive gerät in diesem Matchup in der Feudalzeit. Oder man muss es eben direkt mit einem Drush super aggressiv spielen. Wobei dann wiederum sehe ich eigentlich den Mehrwert kaum von dieser Aggression gegen eine Zivilisation, die diese Aggression mit der Einheit abwehren kann, auf die sie sowieso gehen möchte.
Ja.
Deswegen bietet es sich wahrscheinlich an, als Kelten sich seinem Schicksal zu fügen, früh zu wallen mit dem bisschen Holz, was man mehr hat, und sich mit Skirms oder sowas zu verteidigen, um dann in der Ritterzeit auf die Einheiten zu kommen, die man eigentlich bauen möchte.
Mhm. Ja, in meinem Spiel lief das auch so. Also ich habe diese Erfahrung machen müssen, dass es keine gute Idee war, mit einem Drush zu starten. Ich habe 2 Milizsoldaten gebaut, weil ich dann Skirm-Defense spielen wollte und nicht auf Gold gehen wollte. Ich habe mir gedacht, komm, dann baust du diese 2 Milizsoldaten. Ich habe halt Angst davor, dass der Typ super früh hochklickt und dann einfach seine günstigen Archer spammt. Ich will mir die Zeit kaufen, um zu Hause genug Wirtschaft zu haben, um dann Skirm-Defense spielen zu können. Dann brauchst du ja schon ein paar Felder dafür, damit das gut funktioniert. Ja. Und damit du dir auch noch das Upgrade leisten kannst in der Schmiede, muss ja auch erst alles gebaut werden. Diese 2 Milizsoldaten haben es dann auch in die Base vom Gegner geschafft, aber die sind sofort gestorben, weil der war halt quasi schon Feudal Age, als ich ankam, und hat dann noch seine ersten Archer gebaut. Und 2 Milizsoldaten sterben auch gegen einen Archer. Das hat so wehgetan. Also ich hätte es mir, glaube ich, auch einfach sparen können.
Ja, es kommt immer drauf an, wann man die spielt. Also es ist schwer geworden, gegen Archer Sith sowas effektiv zu machen. Ich glaube, das Einzige, was noch funktionieren kann, ist so ein French Drush, weil dann halt die eigenen Archer auch relativ schnell hinterherkommen.
Also einen, bevor du hochklickst, sozusagen schon die Milizsoldaten bauen.
Nee, in dem Moment, wo du hochklickst, die Milizsoldaten.
Ja, genau, so habe ich es ja gemacht. Ah,
weil der French Drush kommt ja ziemlich früh. Also du baust ja aber auch nur 18 Wills und dann gehen die ja vor.
Ja. Ja, nee, ich habe mehr Wills gebaut.
Ja, eben, dann kommst du ja später an. Ja, oder du musst halt so ganz klassischen Pre-Mill-Drush spielen, aber dann hast du wirklich Druck, dass der deinen Gegner eine Weile beschäftigt, weil du klickst dadurch ja dann doch ein Stückchen später hoch und wenn dann die Archer auf einmal bei dir stehen, ist auch wieder vorbei.
Das würde ich mich auch nicht trauen, nicht gegen Maya.
Ja, eben. Deswegen ist es ist schwierig mit den früheren Uptimes jetzt, da gerade Maya noch irgendwie davon abzuhalten, früh mit Archern bei ihm zu sein.
Ja, und deswegen Skirm-Defense, ne? Ich habe das Gefühl, dieses Matchup nötigt die Kelten eigentlich in die Skirm-Defense.
Ja.
Und also aus 2 Gründen. Erstens, weil sie mit den Maya bestenfalls mithalten können, was die Produktion angeht, aber hinten raus ist halt viel schlechter scaled. Also im Grunde der Maya in die Einheit spielt, in die er spielen möchte, in seine Traumkomposition, während der Keltenspieler das genau nicht tut. Insofern ist, selbst wenn es gleich gut läuft in der Feudalzeit mit Archer-Openings, immer noch gut für den Maya-Spieler und nicht so gut für den Kelten. Und das ist ein bisschen anders, wenn man Skirms öffnet, weil die Skirms eigentlich den Maya-Spieler daran hindern, Wirtschaftsschaden bei dem Kelten auszuüben und ihm im Zaum hält. Und der Maya-Spieler kann doch da jetzt in zweierlei Hinsicht, finde ich, reagieren. Zumindest stelle ich mir das so vor. Das eine ist, und das halte ich, glaube ich, für die schlechtere Wahl, zu sagen, naja, ich mache das Äquivalent, was jetzt man bei Feudal Pressure mit Scouts tun würde, um die Skirms auszukontern mit Eageln und investiere mehr in die Feudalzeit, um die Skirms rauszunehmen. Oder zweitens halt zu sagen, alles klar, mein Gegner hat in Skirms investiert, das ist gut für mich, der gibt gerade Nahrung aus für eine Einheit, die Trash ist. Ich gehe jetzt dahinter einfach Bogenschützen wieder nach Hause bringen und gehe schnell in die Ritterzeit. Oder? Das sind so auch die 2 Optionen, wie man darauf reagiert.
Das sind die Optionen, ja. Und ich würde nicht sagen, dass ein paar Eagles einzustreuen da jetzt per se schlechter ist, weil man ja mit Maya die Archer sowieso ein bisschen Gold spart. Nahrung kosten Eels ja sowieso kaum. Und wenn das dann dafür sorgt, dass man weiter pushen kann, können so 2-3 Eagles, die man zusätzlich gegen die Skirms baut, super stark sein. Man weiß ja im Optimalfall als Maya-Spieler, dass dieses Matchup nach hinten raus nicht gerade besser wird für einen. Weswegen ich es gar nicht schlecht finde, da jetzt diesen eher schwächeren Zeitpunkt, nämlich die Feudalzeit, ein bisschen auszunutzen, um bei dem Kelten Schaden zu machen. Was aus anderer Sicht für mich auch bedeutet, dass es für einen Kelten in dieser Situation Sinn ergibt, diesen ersten Moment, wo man Kämpfe gewinnt, weil man selbst eben die Kontereinheit spielt, dazu nutzt, zuzumachen und sich komplett einzuballen, damit man eben nicht zurückgedrängt werden kann von ein paar Scouts, sondern damit man dann sagen kann, okay, ich bin jetzt zu, ich habe mit 5-6 Skirms oder sowas verteidigt, die haben mir Zeit gekauft, dass ich jetzt hinter meinen Mauern in die Ritterzeit gehen kann und dann spiele ich meine Belagerungswaffen aus. Während wenn der Maya-Spieler es wirklich schafft, mit den paar Eagles, die er nur bauen kann, einen offen zu halten und den Kelten dann dazu zwingt, auch noch ordentlich Upgrades für die Skirms zu machen oder dass er sich direkt noch was gegen die Eagles überlegen muss, dann schafft der Maya-Spieler es ja umso länger, dich in dem Zeitalter zu halten, in dem er selber noch besser ist. Weswegen ich die Eagle-Wechsel oder zumindest noch welche dazu zu bauen an dem Zeitpunkt eigentlich sogar als die bessere Option erachten würde. Denn ja, du hast für deine Skirms Nahrung ausgegeben, aber wenn du ja sowieso von vornherein geplant hattest, auf Skirm-Defense zu gehen, hast du im Zweifel immer noch die solidere Wirtschaft, weil du bist nicht auf Gold gegangen, hast mehr Farms in dem Moment und wirst wahrscheinlich mal mindestens mit einer ähnlichen Uptime in Richtung Castle Edge gehen, vielleicht sogar früher, weil du eben die nahrungslastigere Wirtschaft schon seit längerem hast. Und das ist eigentlich das Letzte, was du als Maya möchtest in dem Matchup.
Ja, das ist richtig. Ich finde es trotzdem unangenehm, da ein paar Eagles reinmischen zu müssen, weil die so goldintensiv sind. Und zumindest in meiner Vorstellung ist es so, dass, also wenn ich irgendwie One-Range-Maya spiele, dann habe ich halt meine 4 auf Gold, damit ich meine Bogenschützen und Fletching und so leisten kann. Aber das ist ja nicht genug, um da irgendwie mehrere Eagles zu produzieren, während du Archer produzierst. Also du tust es ja dann statt Archern, vermute ich mal. Und es müsste auch trotzdem deine Castle-Age-Zeit ein bisschen delayen. Also ich habe das Gefühl, es wäre viel sinnvoller, einfach erst hochzuklicken und dann ein paar Eagles reinzustreuen, während ich auf dem Weg in die Ritterzeit bin. Aber das Ding ist, der Maya-Spieler kann sich es wahrscheinlich auch einfach aussuchen, weil so oder so, der Keltenspieler wird nicht aufhören, da in seine Skirms zu investieren.
Ja, aber also das finde ich riskant, erst später Eagles zu bauen. Dazu sind Eagles, glaube ich, in der Feudalzeit fast noch zu schwach. Wenn jetzt ein Kelte das Gleiche macht und sagt, okay, ich habe es jetzt geschafft, meinen Gegner nur mit Skirms zurückzuschlagen. Er hat sich komplett zurückgezogen, ist mit den Archern zurück in seine Base gerannt. Dann stehst du ja unter Umständen mit deinen Skirms schon vor der Maya-Basis. Und wenn du jetzt auf die gleiche Idee kommst und sagst, okay, ich habe jetzt hochgeklickt, ich gönne mir jetzt noch, keine Ahnung, Fletching für die Skirms oder ich fange schon mal an, meine Infanterie zu bauen, dann hältst du ja diese Position vorne vor der gegnerischen Basis mit den Skirms. Und wenn der Maya dann anfängt, Eagles zu bauen, Fletching-Skirms kriegen so einen Feudal-Eagle noch relativ gut niedergeworfen. Und wenn du dann sowieso schon anfängst, irgendwie ein bisschen Infanterie zu bauen, weil du weißt, du möchtest diese Stellung halten und gleich bekommst du auch Belagerungswaffen dazu, dann hat der Maya ja wieder die eigentlich letzte Situation, die er in einem Matchup haben möchte. Und zwar gleichzeitiges Castle Age mit einem Kelten, der sowieso schon vor der eigenen Basis steht. Deswegen, also ich finde, wenn man das Feudal Age noch in die Länge ziehen kann, und zwar indem man den Kelten offen hält aus Maya-Sicht, ist das eigentlich das Beste, was in diesem Matchup passieren kann. Deswegen würde ich, solange der Gegner noch offen ist oder man irgendwie die Hoffnung hat, dass man ihn noch realistischerweise irgendwo vom Wallen abhalten oder nochmal Palisaden kaputt machen kann, lohnt es sich immer noch in Eagles zu investieren, einfach um, selbst wenn man dadurch vielleicht dann später ins Castle Edge kommt, zumindest zu vermeiden, dass bei einem gleichzeitigen Castle Edge oder sowas der Gegner der Kelte direkt vor der eigenen Basis. Ich glaube, diese Map-Control und diese Timings sind unfassbar wichtig in diesem Matchup, weil selbst wenn du als Maya-Spieler dadurch, ja, wie gesagt, ein bisschen später im Castle Edge bist, dann muss der Kelte es immer erstmal noch über die Map schaffen. Entweder mit Villagern für den Siege Workshop oder mit den Belagerungswaffen selbst. Das ist alles irgendwie Zeit, in der du als Maya-Spieler nochmal versuchen kannst, da was abzufangen mit den Eagles, die du sowieso schon gebaut hast. Oder wenn der Kelte dann sagt, er möchte boomen, dann hast du immerhin noch die Forward-Position mit deiner Armee, um selbst nach vorne zu gehen. Ich glaube, diese Kontrolle ist das Einzige, was du hast in diesem Spiel. Du musst irgendwie aus dem Feudal Age rausgehen und genau sehen, was passiert, um darauf reagieren zu können, weil ansonsten das eigentlich nicht gut ausgehen kann.
Als Maya.
Ja.
Das ist eh ganz interessant, denn in der Ritterzeit habe ich das Gefühl, werden die Maya sukzessive in ein Eagle-Play gedrängt. Und das, obwohl die Kelten so eine starke Infanterie haben. Einfach weil es einfacher ist, als wahrscheinlich Arzer zu spielen gegen die Belagerungseinheiten. So wird es mir jedenfalls als Maya-Spieler gehen. Wenn ich das Gefühl habe, wir kommen so beide ungefähr gleichzeitig ins Castle Age, dann habe ich erstmal riesige Angst davor, in diese super schnell schießenden Mangen zu rennen. Selbst wenn ich mir zutraue, halbwegs gut dagegen zu Micron, ist es ja trotzdem mit einem riesigen Risiko verbunden. Ich glaube, rein spielerisch oder spielmechanisch gesehen, wäre es für mich sehr viel einfacher, mit Eagles vorzugehen und versuchen, nicht in die Infanterie zu rennen, als mit Archern oder Crossbows zu spielen und nicht zu versuchen, von Mangen kaputt gemacht zu werden.
Aber was machst du denn, wenn die Infanterie die ganze Zeit schon um die Mangen drumherum steht? Also Eagles sterben ja so schnell dagegen.
Ja, das ist das Ding. Ich habe das Gefühl, in dem Moment, und deswegen war das in meinem Matchup auch so ein sehr befriedigendes Gefühl, sobald mein Gegner mich dazu, also das zugelassen hat, dass ich da diese schöne Kombination aus Infanterie und Siege habe, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht mehr so ganz, was der Maya-Spieler dagegen tun kann.
Nicht mehr viel
tatsächlich. Außer halt einfach besser zu Micro genau, mit Mangen.
Genau, das ist es nämlich. Also du musst entweder als Maya-Spieler sagen, okay, ich gehe jetzt auf meine eigene Belagerungswaffen und hoffe einfach, ich Micro so gut, dass ich selbst diese schneller schießenden Keltenmangen noch ausgleichen kann. Oder, und das ist natürlich noch gewagter fast, man sagt, okay, ich habe aus dem Feudal Age noch meine Archer-Masse mitgenommen, ich muss damit jetzt gegen die Mangen Micron, und das ist natürlich auch nicht schön. Aber die kontern halt immerhin die Infanterie.
Aber weißt du, was ich für eine große Angst hatte, als ich dann da war und mir schön hier meinen kleinen Deathball aufgebaut habe aus Mangen und Infanterie? Ich hatte panische Angst davor, dass der Maya-Spieler auf Stein ist und ich das einfach nicht mitbekommen habe und mir deine Burg defensiv in seine eigene Base setzt, weil das lässt ja meinen Push komplett zum Erliegen kommen.
Ja, und dann?
Ja, und dann habe ich da reinvestiert in Einheiten, die mich erst mal lange Zeit nicht voranbringen. Und dann würde ich wahrscheinlich als Kälte, keine Ahnung, was mache ich denn? Ich bin nicht mobil, ich will nicht in Archer gehen, vermutlich würde ich gucken, dass ich schneller in Imp komme.
Ja, genau, weil also der Maya hat ja in dem Moment seine Wirtschaft erstmal auf Stein gehabt. Das heißt, er hat auch in was investiert, was ihn jetzt zwar daheim absichert, aber auch dich nicht gleich umbringt. Und du hast immer noch die bessere Position auf der Map, du hast die bessere Armeekomposition. Es bringt ihm ja nichts, außer dass er jetzt erstmal noch ein bisschen länger überlebt. Und er hat ja sicher noch andere Punkte, wo du ihn angreifen kannst, wenn du sowieso schon Belagerungswaffen hast, wo noch keine Burg steht. Ich sehe da jetzt kein so Riesenproblem. Und wie du gesagt hast, im Zweifel gehst du halt dann Imp. Selbst wenn er ein bisschen schneller ist.
Ist das so einfach? Genau.
Was will er so arg viel tun gegen dich? Also, wenn er noch Crossbows hat, dann hat er natürlich ab dem Moment, wo es Bracer gibt, nochmal die Gelegenheit, was zu tun. Aber du bist eben immer noch vorne bei seiner Base gewesen. Also, er muss erstmal zu dir nach Hause kommen. Das ist halt ein totaler Timing-Vorteil, den du hast. Und du kannst dann immer noch sagen, okay, in der Zwischenzeit, ich habe auch bei mir daheim eine Burg gebaut. Ich habe da 4-5 Mangen stehen oder so. Und ich kann auch ein Onager-Upgrade klicken, dann bis er bei mir ankommt. Also ich sehe da jetzt wegen einer defensiven Burg noch nicht so das Riesenproblem.
Nicht wegen der defensiven Burg, aber genau aus dem Grund, den du so ein bisschen angedeutet hast. Ich habe das Gefühl, er ist halt safe und kann dahinter jetzt hochgehen. Und wenn ich nämlich einen Siege-Infanterie-Push in der Ritterzeit mache als Kelten. Ich habe eine katastrophal schlechte Eco. Also die ist ja total auf vor allen Dingen Gold natürlich ausgelegt, weil das Double-Gold-Comp ist und auch einfach sehr teuer ist, alles zu bauen. Und ich habe keine riesige Nahrungswirtschaft, wenn ich auch noch Infanterie gespielt habe, ne? Keine großen Nahrungsreserven, um dahinter schnell in Imp zu gehen. Und wenn der schnell in Imp kommt, viel schneller als ich, würde ich vermuten, bei der Komposition, die ich habe, wird der mich einfach outrangen können und meinen Push vernichten. Ich hätte halt, weißt du, ich stand dann da vorne mit meinem Push und hab gedacht, wenn der jetzt ein Castle baut und dahinter schnell Imp geht, was mache ich eigentlich mit meinem Militär? Verkrieche ich mich wieder nach Hause? Weil ich komme ja schlecht in seine Base wegen dem Castle. Jetzt einen riesen Umweg zu machen, um einen anderen Winkel zu nehmen und dann kommt der Imp und ich stehe in seiner Base, auch nicht so eine gute Idee. Wie würdest du da reagieren? Denn diese Befürchtung, die sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat, aber diese Befürchtung hat mich geradezu paralysiert.
Also ich glaube, diese Befürchtung ist was daraus entsteht, dass du ein bisschen unterschätzt, was du selbst anrichtest. Denn die geht ja davon aus, dass du total in Push investiert hast und er konnte daheim spielen, was er wollte und ist einfach nur auf Stein gegangen. Aber du hast doch sicher irgendwas gemacht mit deinen Einheiten. Also er musste bestimmt
Gebäude vernichtet genau, und so.
Er musste irgendwas reparieren, musste Gebäude neu bauen, hat bestimmt auch Einheiten verloren oder so. Es ist ja nicht, als hättest nur du investiert, nur weil du jetzt vorne bist mit deinen Einheiten. Er musste ja auch irgendwas machen. Und wie gesagt, dadurch, dass er dann auf Stein gegangen ist, hat er noch mal mehr
investiert. Nee, ist er investiert. Ja nicht, Felix. Das ist ja nie passiert.
Ja, ja, aber
das war meine Befürchtung.
Wenn wir diese Situation hätten, dann bist du eigentlich nicht in einer Situation, wo ich jetzt davon ausgehen würde, dass die Eco von deinem Gegner so viel stärker ist als deine. Außer du hast halt super schlecht die ganze Zeit mit Mangen getradet und hast nie irgendwie Wirtschaftsschaden machen können. Aber ansonsten sollte das ja eigentlich nicht passieren, dass du in eine Situation kommst, wo es deinem Gegner, nachdem er die ganze Zeit Forward Aggression abbekommen hat, nachdem er dann extra noch auf Stein gegangen ist, dass er dann trotzdem außerdem noch eine Nahrungs- und Gold-Eco hat, um gemütlich schnell in Imp zu gehen. Und deswegen würde ich eigentlich meinen, dass du an dem Punkt ein Zeitfenster haben solltest, um eben noch einen anderen Weg zu wählen in seine Base. Weil entweder triffst du dann wieder eine Eco und wirfst ihn wieder weiter weg von Imp, oder er muss gucken, dass er noch eine Burg baut, was auch wieder Wirtschaft beansprucht. Ich glaube, einfach heimgehen ist das Schlechteste, was du machen kannst, weil dann gibst du ihm halt wirklich die Gelegenheit, einfach Einheiten zu sammeln und vor allem auch zu dir nach Hause zu gehen. Und wenn er dann bei dir daheim steht und hat es wirklich früher in Imp geschafft, dann sieht's halt schlecht aus, wenn auf einmal deine Mangel outranged werden. Aber das kannst du halt vermeiden, indem du einfach vorne bleibst. Weil auch wenn du zurückgehst, dann ist ja das die ganze Investition, die du gemacht hast, gerade in auch die Infanterie, um deine Mangel zu decken, die ist ja umsonst gewesen, gewissermaßen.
Ja, da zeigt sich so ein bisschen eine meiner ganz großen Schwächen im Spiel. Ich bin so unglaublich schlecht dabei einzuschätzen, wie stark die Wirtschaft meines Gegners ist und wie viel der in etwas reinvestiert hat. Deswegen fällt es mir auch immer so schwer, im späteren Spielverlauf ein Spiel zu schließen, auch wenn ich einen Vorteil hatte. Wie oft habe ich schon Spiele aus der Hand gegeben, weil ich es einfach nicht zu Ende gebracht habe, weil ich zu viel Ehrfurcht vor dem Gegner hatte. Und diese Angst da mit dieser Burg, ne, aus der Position der Kelten heraus, einer Sith, mit der ich mich jetzt nicht so wohl fühle, das war wahrscheinlich genau das. Ich glaube nicht, dass ich dann verstehe, dass der Gegner, wenn er diese Burg baut, weit hinten ist. Ich denke mir, oh, er hat gerade einen riesigen Vorteil. Aber das ist vielleicht etwas, was man aus dieser keltischen Position heraus, wenn man versteht, wie das Spiel entstanden ist, dass man ja von Anfang an den Pressure gemacht hat, dass man schon Schaden angerichtet hat, eigentlich eine sehr logische Schlussfolgerung, dass man schon vorne ist und dann jetzt nur noch das Militär nicht verlieren darf. Stellt sich mir aber trotzdem noch die Frage, ich werde ihn ja trotzdem nicht im Castle Age besiegen können, sondern dann in der Imperialzeit. Ich werde ja dann, mein Plan ist ja dann auf jeden Fall in die Imperialzeit zu kommen. Auch da bin ich etwas überfragt, insbesondere gegen Maya. Will ich jetzt den Druck weiter erhöhen, indem ich eine Forward Castle baue, aus der ich Traps produzieren kann? Oder möchte ich mich defensiv absichern, nicht, dass ich irgendwie plötzlich einen Eagle Raid in die Wirtschaft bekomme, während er sich einfach nur zu Hause verteidigt, gegen das ich dann nichts tun kann, außer halt zu gucken, dass ich zu Hause noch irgendwie Infanterie aufs Feld bekomme.
Das geht jetzt auch schon wieder davon aus, dass er sich irgendwie auf wundersame Weise alles leisten kann. Verteidigung daheim und noch Eagles bei dir.
Ja, aber so wundersam ist das nicht. Also Counter-Raids mit kleineren Gruppen von Eagles sind jetzt nicht so unrealistisch.
Ja, auch wenn du unter Druck bist. Genau, aber du baust ja Infanterie. Und dann setzt du halt mal den Sammelpunkten deine Basis. Aber ich würde sagen, wenn du eh schon mit deiner Position vorne bist, dann ist jetzt eigentlich nicht der Zeitpunkt, um auf einmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal wieder daheim und fange jetzt irgendwie Early Imp an zu boomen und mich zu verteidigen.
Das, nee, sicher nicht.
Ergibt irgendwie nicht so viel Sinn, sondern ich würde sagen, jetzt einfach den Druck aufrecht erhalten und ihn dazu bringen, dass er einfach kaum Gelegenheit gibt, zu mir zu kommen. Und wenn man dann sagt, ich baue jetzt eine Burg nach vorne, dann ist man sowieso auf Stein, dann guckt man halt, dass man sich daheim mit ein paar Stonewalls noch gut absichert.
Mhm.
Das wäre, denke ich, das Beste. Und dann kann man eigentlich das Spiel so Stück für Stück eigentlich wirklich nicht mehr verlieren in diesem Matchup. Wenn beide Imps sind mit ähnlicher Wirtschaft und man selbst ist irgendwie mit Onagern und ein bisschen Infanterie vor der Basis von einem Maia, ich glaube, der hat nicht mehr so arg viele Optionen dagegen. Er hat keine Bombard-Cans, er hat keinen Redemption für die Mönche, er kriegt halt die Onager nie kaputt. Aber wir haben bisher immer nur über die eine Option geredet, die man eben mit Kelten so sehr verbindet, und zwar diesen Siege-Push nach vorne. Aber wir haben hier ein Matchup, glaube ich, in dem das nicht mal unbedingt nötig ist, sondern man könnte hier auch einfach sagen, ich war in der Feudalzeit in der Defensive und habe ihn dazu gebracht, dass er irgendwie versuchen musste, mich zu besiegen, weil er weiß, das Spiel wird für ihn nicht mehr besser. Und ich bleib jetzt einfach in der Defensive, denn der Maia wird immer mehr und weiter investieren müssen und versuchen, das schnell zu beenden. Denn je länger das Spiel andauert, desto schlechter wird es für ihn. Und dass man dann einfach sagt, na gut, dann verteidige ich mich jetzt mit den Kelten, boome ein bisschen, dass ich mir dann direkt Anfang der Imperialzeit auch das Onager-Upgrade leisten kann. Und damit gehe ich dann vor. Ich glaube, dieses Matchup ist eines der wenigen, was es den Kelten erlaubt, das so zu spielen, weil die Maia einfach gezwungen sind, schnell jetzt den Schaden anzurichten und damit so ein bisschen unter Zugzwang geraten, was sonst ja eigentlich die Rolle von den Kelten ist.
Das ist voll der interessante Gedanke. Lass mich dir verraten, dass ich diesen Gedanken nicht in einem Moment dieses Matchups hatte, als ich es gespielt hatte. Ich habe wirklich nur gedacht, Huang, 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 ne? Wie sehr kann ich Huang versuchen zu imitieren? Aber jetzt, wo du das sagst, leuchtet mir das natürlich total ein. Also je defensiver ich eigentlich spiele, desto sicherer bin ich und komme am Ende auf die Einheitenkomposition, die dann das Spiel wirklich entscheidet. Und ich finde, gerade in diesem Matchup steht und fällt eigentlich alles mit dem Onager-Upgrade.
Ja.
Dann hört's halt für Maia auf. Ne? Also wenn du dann noch gut gesichert bist vor Raids mit Stonewalls, was ich auch gemacht hatte übrigens, einfach aus Angst vor Counter-Raids, wahrscheinlich umsonst. Wenn du das schaffst, das Spiel sozusagen zu Black Foresten, dass du so Chokepoints für dich machst, in denen du kämpfst, wo der Gegner nicht es schafft, einfach an deinen Onagern vorbeizukommen, sondern deine Base gut absicherst und auf Onager kommst, dann weiß ich nun wirklich nicht, was der Maia dagegen machen soll.
Genau. Auch hier ist das Einzige, was passieren kann, was wir vorhin schon besprochen haben. Man gibt halt dem Maia Map Control und wenn er es dann schafft, sehr viel schneller in der Imperialzeit zu sein als man selbst, kann das Bracer-Upgrade einem halt das Spiel kosten. Aber man muss sich auch hier klar sein, das bedeutet natürlich, dass man wirtschaftlich super weit vorne ist. Und in diesen Situationen ist es meistens dann angebracht, einfach Burgen zu stellen. Denn das bedeutet ja, dass also ein Maia, der bis dahin wahrscheinlich hauptsächlich auf Archer gegangen ist, oder vielleicht Eagles, aber ich glaube, Eagles in dieser Position werden von einem Kelten zu leicht gekontert, denn auch irgendwie Longswords kommen ja mit Eagles super klar und selbst wenn die dann Imp-Upgrades drauf haben, wenn man so schnell Imp geht für Traps oder sowas, wird man sich sicher keine Elite-Eagle leisten können. Von daher geht das noch super. Und dann ein paar Burgen als Kelte hinstellen, um sich die Zeit zu kaufen, selbst noch in die Imperialzeit zu kommen, das hält so ein Maia-Push auf jeden Fall lang genug auf, dass man irgendwie noch das Onager-Upgrade reinkriegen kann. Das sind dann halt aber auch immer so Momente, die können sehr angsteinflößend aussehen, aber man muss sich halt immer klar machen, wie man an den Punkt gekommen ist. Man selbst hat jetzt hier auf 2-3 TCs geboomt die ganze Zeit, während Maia, keine Ahnung, 10-20 Crossbows teilweise auf einmal verloren hat bei dem Versuch, gegen Mangen anzupushen und hier wirklich am Limit ist die ganze Zeit mit den Ressourcen. Und wenn man dann mal noch eine Burg baut und selbst wenn man 5-10 Villager verliert oder sowas, ist man im Zweifel immer noch ganz gut vorne und kann sich das leisten. Und in dem Moment, wo man dann das Onager-Upgrade drin hat, ist das Spiel wahrscheinlich durch.
Wenn es aber weitergeht, wenn es so richtig Post-Imp-Late-Game kein Gold mehr gibt, dann müssten doch wieder die Maia einfaches Spiel haben. Also letzten Endes, sie haben ja keine Kavallerie. Die einzigen Trash-Einheiten, die sie haben, sind Helps und Skirms. Für den Kelten, der kann doch auf Husare gehen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Und deswegen, warte mal, haben die überhaupt Husaren oder haben sie nur Light
Cannon? Die haben
Husaren, ne?
Ja.
Ja, ach so, stimmt, ja, das sind ja anders als die Wikinger, die ja noch Paladin haben. So, aber Skirms von Kelten gegenüber Maya-Skirms sind ja ein Witz, insbesondere mit der Unique-Tech der Maya, dass die halt doppelt schleudern können mit ihrem Hulche-Speeren. Das heißt, im Ultra-Late-Game, im Trash-War, müssten doch ganz klar die Maya gewinnen, oder?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass der Zugang zu Husaren, auch wenn sie ziemlich schlechte Husare sind, immer noch sehr stark sein kann hier. Weil du als Kälte, was Mobilität angeht, halt total weit vorne bist in diesem Matchup. Also man hat, die haben ja mittlerweile immerhin noch das letzte Defense-Upgrade für die Skirms, was schon mal gut ist, damit die einfach mal eine Weile tanken können. Skirms machen jetzt auch ein bisschen mehr Bonus-Damage gegen Helps als früher. Das heißt, die Kelten-Skirms sind gegen die Helps, die Maya spielen können, immer noch ziemlich gut und können außerdem von den gegnerischen Skirms auch ein bisschen was tanken. Die eigenen Helps von den Kelten sind schneller als die von den Maya. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was ziemlich unangenehm sein kann, um dagegen anzuspielen. Und der Zugang zu Husaren ermöglicht einem eben viel leichter mal noch zu raiden, die Aufmerksamkeit von einem Maya woanders hinzuziehen und auch in einem Moment, wo die vielleicht mal unbeschützt sind, auf die Skirms loszugehen. Das fällt den Maya halt nicht so leicht. Also Helps gegen Skirms machen halt jetzt nicht so richtig viel Schaden und brauchen eine ganze Weile, um da durchzukommen. Während wenn Husare da einmal draufkommen, dann verschwinden die Skirms halt recht schnell. Und wie gesagt, ich glaube, alleine die Möglichkeit, noch raiden zu können, ist halt super stark, weil in Maya wird es halt im Late Game jetzt wirklich gar kein Gold mehr gibt und selbst mit Reliquien kriegt man jetzt nicht wirklich Eagles raus, dann fällt diese Raiding-Option einfach komplett weg. Und man weiß eigentlich immer ziemlich gut, an welcher Stelle man gerade kämpfen muss gegen den Maya, weil er kann sich's halt nur an einer Stelle wirklich leisten. Und dann mal zu sagen, okay, aber guck mal, du musst jetzt mal da hinten hinschauen, weil da habe ich jetzt Husare hingeschickt, ist etwas, was ganz schön viel durcheinander in das Spiel bringen kann.
Na, ich habe mir das so vorgestellt, dass der Maya in seine eigene Wirtschaft einfach Helps stellt, damit er nicht geradet werden kann. Und vorne hat er seine unfassbar starken Skirms, die Husare ohne Bloodlines wahrscheinlich trotzdem wegsnipen. Ne? Natürlich nicht so leicht wie andere Helps, aber trotzdem müssten die, glaube ich, ziemlich gut gegen keltische Husare sein. Weiß nicht, ob sie gut genug sind, um einfach 60 Skirms gegen 60 Husare zu überleben. Das wahrscheinlich nicht, aber sie können ja immer noch versuchen, Helps reinzumischen. Und keltische Skirms sind halt einfach unfassbar schlecht. Also so richtig schlecht.
Ja.
Kein Thumbring, kein, es ist so, es fehlen die wichtigen Upgrades.
Aber auch hier ist halt das Ding, man muss halt schon davon ausgehen, dass man irgendwie immer mal wieder noch ein bisschen Gold reinbekommt. Was macht der Maya mit ein bisschen Gold? Er baut ein, zwei Eagles. Was machst du mit ein bisschen Gold? Du gönnst dir mal noch einen Onager. Und dann sieht's auf einmal ganz schön schlecht aus für diesen, okay, für diesen Help und Skirm-Klumpen.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig ist. Also mal ein Onager oder ein Eagle ist schon ein Unterschied im Gold. Und außerdem ist nicht sogar in dem Moment, wo wir hier im Spiel sind, ein oder zwei Eagles besser als ein Onager, weil den Onager wirst du einfach sauschnell. Also du tradest damit Onagern gegen Skirms. Selbst wenn du 15 Skirms platt machst mit einem Onager, die sterben dann trotzdem gegen die Hulche Skirms von Maya und dann hast du dein Gold ausgegeben. Mit dem Eagle kannst du wenigstens raiden.
Ja.
Ich würde mein Gold in Eagles setzen.
Aber überleg mal, du kriegst nicht mal drei Eagles für das, also für das gleiche Gold, wie du einen Onager kriegst.
Ja, aber also dann würde ich, also wenn ich Siege baue, würde ich Traps bauen, damit ich halt aus der Distanz Gebäude zerstören kann oder Burgen von Kelten zerstören kann. Ich weiß nicht, was das so ein vereinzelter Onager da noch im Late Game anrichten kann. Aber andererseits, ich habe auch echt keine Anwendungsbeispiele für Onager im Late Game gehabt bisher.
Ich sehe das als ziemlich stark an, gerade in dem Matchup, wo, wenn man davon ausgeht, dass Eagles eher die Seltenheit geworden sind, dass auch kaum noch die Option gibt, die für einen Maya dann schnell loszuwerden. Und wenn man eben dann nur noch Infanterie hat auf so einem Klumpen, dann sind Onager wirklich sehr stark. Die hauen da direkt alles weg. Insofern sehe ich selbst in der Position eigentlich Kelten noch vorne. Nicht so sehr wie andere Zivilisationen das vielleicht sein könnten mit besseren Husaren. Aber wie gesagt, allein der Zugang dazu macht schon echt viel aus.
Ah, sehr interessant. Na gut, dann, wie es die gute Tradition ist, versuche ich mich mal in einer Mini-Zusammenfassung, um mein Learning festzuhalten. Anders, als ich eigentlich intuitiv gedacht habe, müssen Kelten in diesem Matchup gar nicht offensiv spielen, auch wenn das durchaus eine valide Strategie ist. Aber sie könnten das Spiel auch von vornherein versuchen, defensiv zu spielen, sich zu verteidigen, den Maya-Spieler zu Investments in Angriffen hineinzulocken, dahinter eine starke Wirtschaft aufbauen, die gesichert wird, sich befestigen und dann auf eine Traumkomposition aus einer Mischung von Onagern und Infanterie zu kommen. Unabhängig davon, welche Art Infanterie das jetzt ist, ob es jetzt wirklich die Infantry Line ist oder ob man dann am Ende sogar noch Berserker kommt.
World Raider.
World Raider, Entschuldigung. Ja, Freischärler, das war's. Aber das ist so die Traumkomposition. Und das ist für mich so der größte Takeaway aus dieser Folge hier, dass ich mich als Kelte gar nicht so unter Druck gesetzt fühlen sollte, sondern vielmehr sollte ich denken, dass der Maya-Spieler unter Druck ist. Und wenn ich das aus der Perspektive des Maya-Spielers sehe, habe ich das Gefühl, zunehmend wird ein starkes Feudal Age und ein hohes Investment ins Feudal Age eigentlich immer besser für den Maya-Spieler sein als für den Kelten.
Ja, sehe ich genauso. Je länger das Feudal Age bleibt, desto besser ist es eigentlich für einen Maya in dem Matchup.
Das nächste Mal renne ich also nicht nach Hause, sondern adde tatsächlich noch ein paar Eagles, um reinzukommen.
Jawohl.
Gut, dann war's das aus diesem Matchup. Wenn euch das gefallen hat und euch die anderen Matchup-Folgen und auch der andere Content, den wir liefern, gefallen, dann bewertet uns gerne positiv, wo immer das geht. Schmeißt Sterne nach uns und wenn ihr es euch leisten könnt, schmeißt auch etwas Geld nach uns auf unserer Steady-Unterstützer-Seite. Den Link dazu findet ihr in dieser Folgenbeschreibung und auf unserer Homepage www.startthegamealready.de. Dort findet ihr alle Informationen darüber, auch alle Informationen darüber, was ihr eigentlich so bekommt, wenn ihr uns unterstützt, denn wir geben natürlich was zurück. Unter anderem wöchentliche Extrafolgen, ganz viel Zusatzmaterial in schriftlicher Form. Schaut es euch an. Vielen Dank dafür und wir hören uns in der nächsten Matchup-Folge oder in einem der anderen Podcasts. Bis dahin.
Tschüss.